Ihr Lieben, wir beginnen mit dem Running Gag der aktuellen Predigtphase, in der wir sind. Ihr wisst, welches Thema unsere Predigten im Moment haben? Wer will es reinrufen?
Auferstehung.
Wir machen es schon so lange, dass man jetzt Freude hat, etwas anderes reinzurufen. Gottes Gegenwart suchen. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, genau. Gottes Gegenwart suchen. Und ich möchte mit euch eine Bibelstelle anschauen. Denn es geht im christlichen Glauben immer wieder um Jesus, Jesus und Jesus. Ich habe letzte Woche über den Heiligen Geist gepredigt und gesagt, das ist sowas wie Mr. Gegenwart Gottes in Person. Aber irgendwie ist es auch Jesus. Also es ist auch der Geist von Jesus, der Heilige Geist. Ne? Aber Jesus ist das Gesicht Gottes. Jesus ist der menschgewordene Gott. In Jesus gibt sich Gott einen Namen und macht sich unterscheidbar. In Jesus kommt Gott uns nahe. Es geht im Kern immer wieder um Jesus, Jesus, Jesus. Und ich möchte mit euch einen Vers anschauen. Falls du eine Bibel hast, kannst du ihn mit aufschlagen. Es ist nur ein Vers. Vielleicht kennst du ihn auch schon. Vielleicht reicht es dir, den zu hören. Im Johannesevangelium Kapitel 14. Ein Satz, den Jesus da sagt. Jesus sagt dort in Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du wirst zum Vater kommen. Es gibt keinen Weg außer durch mich zum Vater. Und was meint er mit Vater? Mit Vater meint er Gott. Jesus sagt hier, wenn du Gott kennenlernen willst, dann lern mich kennen. Wenn du irgendwie wahrnimmst, dass zwischen dir und Gott eine große Distanz ist, dass du in großer Gottesferne lebst und du möchtest diese Distanz überwinden und du möchtest zu Gott gelangen, dann komm zu mir. Ich bin der Weg zum Vater. Komm zu mir. Jesus sagt hier, dass sich Gott einen Weg erwählt hat, wie wir zu ihm kommen können. Und dieser Weg hat im Deutschen 5 Buchstaben, J-E-S-U-S. Jesus. Jesus. In Jesus ist Gott selbst Mensch geworden, auf die Erde gekommen. Er ist uns nahe gekommen. Und das ist, glaube ich, das ist der Unterschied zu allen anderen Weltreligionen, zumindest zu denen, die ich kenne und soweit ich sie verstehe. Wenn ich Religionen richtig verstehe, geht es im Kern bei allen Religionen darum, dass der Mensch wahrnimmt, dass es zwischen ihm und Gott oder den Göttern oder dem Göttlichen, da gibt es verschiedene Konzepte, aber dass es zwischen ihm und Gott eine Distanz gibt. Dass dort eine Trennung ist. Im Bild gesprochen, wir sind hier unten und Gott, das Göttliche, die Götter sind dort oben. Und diese Distanz, die versuchen Religionen irgendwie zu überwinden. Und da kommen dann alle Rituale, alle Vorschriften, alle Gebote, alle Verbote, alles, was man so tut, alle Zeremonien, all das spielt diese Rolle. All das sind Versuche, um diese Distanz zu überwinden, um irgendwie das Göttliche zu erreichen. Der christliche Glaube ist der einzige Glaube, wenn ihr so wollt, das ist die einzige Religion, die offen und ehrlich ausspricht, dass es zum Scheitern verurteilt. Wir werden Gott niemals erreichen. All unsere Versuche greifen zu kurz. Wir können keine Leiter bauen, die hoch genug ist, um Gott zu erreichen. Es gibt in der Bibel eine tolle Geschichte, Turmbau zu Babel, wo auf der bildlichen Ebene genau das versucht wird. Wo Menschen versuchen, einen Turm zu bauen, der so groß ist, dass sie Gott gleich werden. Und dann steht da so spöttisch und Gott begab sich hinab, um zu sehen, was dort unten auf der Erde so passierte. Also selbst die hochstaplerischsten Versuche von uns Menschen sind aus Gottes Perspektive lächerlich mickrig. Der christliche Glaube ist der einzige, der ehrlich und offen sagt, wir schaffen es nicht. Wir können diese Distanz von unten nach oben nicht überwinden. Aber Gott kann diese Distanz überwinden. Und Gott hat diese Distanz überwunden, von oben nach unten. Und das ist der Sinn von der Menschwerdung. Das ist der Sinn von Weihnachten, warum Gott Mensch wird. Warum dieses Kind in der Krippe, Jesus Christus, mehr ist als ein Kind in der Krippe. Das ist der Sinn, warum im christlichen Glaubensbekenntnis sowas wie die Jungfrauengeburt steht. Weil Jesus nicht der leibliche Sohn von Maria und Josef war. Von Maria ja, aber weil er göttlichen Ursprungs ist. Das ist der Sinn von all dem, um auszudrücken, es ist Gott, der diese Distanz überwindet. Und er tut es in Jesus und nicht anders. Der Weg zum Vater, der Weg über die Distanz hinweg, ist Jesus. Und Jesus sagt hier über sich, dass er der Weg ist. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Er sagt nicht, ich kenne da einen Weg. Jesus identifiziert sich mit dem Weg. Er sagt, ich bin der Weg. Jesus sagt auch nicht, ich weiß deine Wahrheit. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Und unser westlicher Wahrheitsbegriff, also so wie wir geprägt sind, auch in Deutschland von unserem Denken her, wie wir über Wahrheit denken, da wirkt das komisch, oder? Dass jemand sagt, ich bin die Wahrheit, das wirkt doch falsch. Wahrheit ist in unserem Verständnis was Abstraktes. Aber hier wird deutlich, Wahrheit ist was Persönliches, ist eine Person, ist Jesus. Und Jesus sagt, ich bin das Leben. Nicht, ich habe tolle Ideen oder Pläne für ein Leben, sondern ich bin das Leben. Und ich glaube, es geht darum, dass wir, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir sagen, ja, Jesus, wir glauben, du bist der Weg zum Vater und wir wollen diesem Weg folgen. Ich glaube, es geht darum, dass für uns Jesus immer mehr unser Weg wird, immer mehr unsere Wahrheit wird und immer mehr unser ganzes Leben wird. Wenn wir über Gottes Gegenwart suchen, reden, dann geht es nicht darum, dass wir an bestimmten Punkten in unserem Leben so eine heilige Zeit haben. Also jetzt gerade am Sonntag, wenn wir Gottesdienst feiern, heilige Zeit. Nachher gehst du abends nach Hause und wieder normales Leben. Dann beginnt die Woche und alles normales Leben, außer du gehörst zu den besonders religiös Aktiven unter uns. Dann hast du vielleicht mal sowas wie eine stille Zeit, nennen wir das. Dann hast du, die Erwartungshaltung ist ja schon jeden Tag, ne? Jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde oder so, wo du Bibel liest und betest oder sowas. Heilige Zeit und dann wieder Alltag, normales, profanes Leben. Aber diese Trennung von Heiligen und Profanen, von es geht um Gott und es geht einfach um das Leben oder die Welt, die finden wir nicht bei Jesus. Es geht darum, dass Jesus in allem bei uns sein will. Und das kannst du jetzt als Anspruch hören, du musst Jesus überall mit hinnehmen. Du kannst es aber auch als einen Zuspruch hören. Es gibt nichts in deinem Leben, was Gott so uninteressant oder so unbedeutend findet, dass er nicht dabei sein will. Egal in welcher Familienkonstellation, Nachbarschaftskonstellation oder Berufskonstellation du bist, egal was du in der kommenden Woche Mittwoch um 12.25 Uhr tust, Gott interessiert sich dafür, weil sich Gott für dich interessiert und für alle Menschen, die damit zusammenhängen, was du nächste Woche Mittwoch um, was habe ich gesagt, 12.25 Uhr, was du da tust. Kein Lebensbereich in unserem Leben, kein Tag in unserem Leben, keine Sekunde ist Gott egal. Gott will immer dabei sein und das ist ein Ausdruck seiner Liebe. Jesus ist der Weg, Jesus ist dein Weg und mein Weg, dein Leben und mein Leben. Jesus will überall dabei sein. Und das ist eine gute Nachricht, weil ich kann mir keinen besseren Mitstreiter vorstellen als Jesus. Ich kann mir keinen besseren Partner an meiner Seite vorstellen als Jesus. Antonia, ich liebe es, mit dir verheiratet zu sein. Aber noch wichtiger, noch viel, viel wichtiger ist, dass du und ich, dass wir Jesus an unserer Seite haben. Warum spreche ich Antonia an? Wir haben gestern Hochzeit gefeiert. Einige von euch waren dabei. Laura und Jakob haben sich ihr Ja-Wort gegeben. Richtig gut. Ich hoffe, abends floss ein kleines bisschen Wein. Das ist eine augenzwinkernde Andeutung in Bezug auf die Predigt letzter Woche. Und Ehe ist ein Vergleich, der hinkt, so wie alle Vergleiche, aber ich finde ein Vergleich, der richtig viel austrägt, wenn es um unsere Beziehung zu Gott geht. Ich habe das eben schon im Nebensatz erwähnt, ich bin seit 15 Jahren verheiratet. Laura und Jakob sind jetzt seit dieser Woche verheiratet. Vor 15 Jahren haben Antonia und ich in einem Gottesdienst uns ein Trauversprechen gegeben. Gestern haben das Laura und Jakob gemacht. Und was kommt danach? Danach kommt das alltägliche Leben. Danach kommt das, was in vielen Trauversprechen gesagt, wo es heißt, in guten und in schlechten Zeiten. Es kommen verschiedene Phasen. Es kommt ein Leben miteinander. Und eine Beziehung ist immer wieder ein daran arbeiten, einander zu verstehen. Immer wieder daran arbeiten, Missverständnisse auszuräumen. Sich nicht aus den Augen zu verlieren. Manchmal, wenn ihr stille Maus in unserer Ehe spielen würdet, manchmal könntet ihr den Satz hören, ich vermisse dich. Und damit meinen wir dann nicht, oh Mann, wir haben uns seit 3 Monaten nicht mehr gesehen, sondern wir haben uns im Alltag aus den Augen verloren. Kann es sein, dass wir Gott im Alltag manchmal aus den Augen verlieren? Ich lächle mich fast aus dafür, dass ich das als Frage formuliere. Bei mir ist es ständig so. Ich verliere ständig Gott in meinem Alltag aus den Augen. Antonia und ich haben geheiratet und wir sind dann 2 Jahre lang in einer Fernehe gewesen. Wir haben an 2 verschiedenen Orten gelebt. Das hatte mit unserer Ausbildung damals zu tun. Bisschen ungewohnt, dass man heiratet und gleich auseinanderzieht. Wir haben das damals so gemacht. Andere von euch haben vielleicht auch die Erfahrung, was eine Fernbeziehung bedeutet. Ich erinnere mich noch, wie dieses Vermissen war. Wie doof es manchmal war, nicht am selben Ort zu leben wie Antonia. Wie blöd es war, und weil ich predige, benutze ich gerade kein kräftigeres Wort, wie richtig blöd es war, sich am Bahnhof manchmal zu verabschieden. Ich habe richtig auch gelitten an dieser Distanz. Und ganz ehrlich, seitdem ich Christ bin, habe ich das immer wieder mit Gott, dass ich so weit von ihm entfernt lebe. Aber der schlimme Unterschied ist, ich leide selten so sehr daran. Es erscheint mir fast normal zu sein, dass ich Gott aus den Augen verliere. Aber nochmal, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich glaube, er will damit sagen, ich will auch für dich alles sein, immer dabei sein. Wie kann es sein, dass ich ihn so sehr aus dem Blick verliere? Was hilft mir in der Ehe? In der Ehe hilft mir, dass wir gewisse Rituale haben. Ritual klingt vielleicht, ist vielleicht nicht so dein Wort, Gewohnheiten, nennen wir es Gewohnheiten. Dass wir Punkte haben, wo wir uns begegnen. Viele Ehepaare haben einen festen Eheabend in der Woche. Oder auch Paare, die nicht verheiratet sind, einen festen Paarabend in der Woche. Einige nicken hier. Das klappt bei Antonia und mir so gar nicht. Aber voll gut, wenn es bei euch klappt. Macht das auf jeden Fall weiter. Das ist kein Gesetz. Das ist ein Instrument, was helfen kann. Bei Antonia und mir, wir haben dann mal angefangen als junges Ehepaar, wie man das halt so macht, so einen Eheabend. Und ich glaube, ein Problem war, wir hatten zu hohe Erwartungen an diesen Eheabend. Also wir wollten an diesem Eheabend, wollten wir dann komprimiert irgendwie alles, was unserer Beziehung gut tut. Also wir wollten dann irgendwie ein Buchkapitel lesen, wo es irgendwie um Beziehungen geht, das dann reflektieren, vielleicht noch irgendwie ein Konfliktthema lösen. Und danach soll das aber auch kuschelig und romantisch werden. Und ihr müsst nicht tief in der Beziehung sein, um zu merken, das funktioniert vielleicht nicht ganz so alles an einem Abend. Wir haben das überladen, aber daran kann ich etwas lernen. So ein Abend kann nicht alles. Und wenn du so etwas wie eine Zeit mit Gott in deinen Alltag integrierst, sei es einmal in der Woche, sei es jeden Tag oder jeden zweiten, ob 10 Minuten oder 2 Stunden, dieses Zeitfenster kann nicht alles. Es ist trotzdem wichtig, sich immer wieder Zeitfenster zu setzen. Und noch was Zweites kann ich daran lernen. So ein Eheabend, das ist ein Mittel zum Zweck. Es geht nicht um den Eheabend an sich. So, du kannst eine tolle Ehe führen, auch ohne Eheabend. Du kannst auch mit Eheabend eine problematische Ehe führen. Wenn es dir hilft, richtig gut. Wenn es dir nicht hilft, ja, dann lass es halt sein und überleg, was kann es stattdessen sein. Und so ist das bei geistlichen Gewohnheiten genauso. Es geht nicht darum, dass du sowas wie eine stille Zeit hast. Es geht auch nicht darum, dass du zu einem Gottesdienst gehst am Sonntag, einfach weil es sich so gehört. Weil das irgendwo vermeintlich in der Bibel steht. Steht mit der stillen Zeit vielleicht gar nicht so eindeutig in der Bibel. Also ich kenne jetzt nicht das 11. Gebot, wo das heißt und jeden Tag eine Stunde stille Zeit. Das ist ein Mittel zum Zweck. Und nutze es als solches, als ein Mittel zum Zweck, aber mach es nicht zum Ziel an sich. Denn es geht um die Gottesbeziehung. Und wenn all diese geistlichen Übungen, von denen du mal gehört hast, in den Gottesdienst gehen, stille Zeit, ne, beten, Bibel lesen, fasten, den Zehnten geben, ne, also Geld bewusst spenden für Dinge, wo man sagt, hey, das liegt Gott am Herzen. Oder was auch immer es ist. Hin und wieder irgendwie auf ein christliches Event fahren, eine Freizeit oder was immer deins ist. Podcast hören, es kann alles Mögliche sein. Was immer das ist, das ist Mittel zum Zweck deiner Gottesbeziehung. Genauso wie all das, was du in der Ehe oder in einer gut funktionierenden Beziehung tust, ja ein Mittel zum Zweck ist für deine Beziehung mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Ich finde, am schönsten wird es deutlich bei Blumen. Es ist ja irgendwie so, es sind so ein bisschen traditionelle Geschlechterrollen, ne? Aber in Beziehungen ist ja manchmal so, dass irgendwie die Erwartung da ist oder der Wunsch da ist oder dass es schön ist, wenn der Mann der Frau Blumen mitbringt. Und bei Blumen ist es so offensichtlich, es geht nicht um die Blumen. Stellt euch vor, ich komme nach Hause mit einem Strauß Blumen in der Hand zu meiner Frau und ich überreiche ihr die Blumen und sage dabei, hier sind die Blumen, die du doch so gerne hast, bist du jetzt zufrieden? Es geht nicht um die Blumen. All das, wofür diese Blumen stehen, worum es mit diesen Blumen geht, habe ich mit diesem Satz gerade kaputt gemacht. Und das habt ihr wahrscheinlich alle gemerkt. Bitte, 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 mach nicht aus einem schlechten Gewissen heraus oder aus einem Pflichtgefühl heraus sowas wie eine stille Zeit und sei dann am Ende deines Lebens vor Gott und sag, Gott, ich habe jeden Tag stille Zeit gehalten, bist du jetzt zufrieden? Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, Gott irgendwie zufriedenzustellen, der halt irgendwie Blumen erwartet. Manche Religionen wirken auf mich manchmal so, als würde es doch darum gehen, irgendeinen zornigen, rachsüchtigen Gott oder Gottheit zufriedenzustellen oder gnädig zu stimmen durch Dinge, die wir opfern. Aber Gott, wie ich ihn kennenlerne in der Bibel und diese ganze Geschichte mit Jesus, ich habe sie eben nur den Anfang erzählt, Gott wird Mensch, aber das geht ja bis ans Kreuz. Jesus stirbt für uns. Diese ganze Geschichte macht eins deutlich. Es geht Gott nicht darum, dass wir irgendwelche Dinge leisten, damit er ein bisschen gnädiger gestimmt ist, sondern Gott ist gnädig. Gott ist Liebe, durch und durch Liebe. Gott will Beziehung zu uns. Und aus dieser Beziehung heraus tue ich dann auch Dinge. Aber es geht um die Beziehung. Aus der Beziehung heraus nehme ich mir eine Zeit für Gott. Aber es geht um die Beziehung. Alle geistlichen Gewohnheiten oder Übungen oder Disziplinen sind ein Mittel zum Zweck und niemals das Mittel an sich, niemals einfach eine Pflicht. Und wenn Gott uns einlädt, seine Gegenwart zu suchen und wir auf die Idee kommen, dass das sowas sein könnte wie, hey, lies mal mehr Bibel oder werde mal still vor Gott oder experimentier mal mit einem Fastentag oder Ruhetag, Sabbat, dann lass uns das machen, lass uns damit experimentieren, aber im Wissen, das ist Mittel zum Zweck. Es geht nicht um diese Dinge selbst. Genauso wie es nicht um den Eheabend geht oder um Blumen in der Ehe. Es geht um die Beziehung. Gott lädt uns ein in eine Beziehung. Und damit sind wir wieder beim Anfang und ziemlich am Ende. Gott lädt uns ein in eine Beziehung und er sehnt sich nach allem an dir. Nach all deinen Lebensbereichen. Und nochmal, es geht nicht um einen heiligen Teil in deinem Leben, neben dem, was wir ansonsten Leben nennen. Mit Arbeit und Hobbys und was immer du alles tust. Familie, Freunde, Nachbarschaft. Gott möchte in all dem dabei sein. Und diese geistlichen Gewohnheiten, die gut sind, wenn wir sie als Mittel zum Zweck verstehen, diese geistlichen Gewohnheiten, die wollen nicht mehr als unsere Beziehung zu Gott stärken und unserem Leben einen Rhythmus geben, sodass wir auch unterwegs im Alltag weniger schnell vergessen, Gott ist mit uns. Gott ist bei uns. Gott ist hier. Dass wir häufiger in unserem Alltag zwischendurch vielleicht mal innehalten und fragen, Gott, wie siehst du das gerade? Wie siehst du meine Arbeitskollegin, meinen Arbeitskollegen? Ich habe vorhin gesagt, wir hören Gottes Stimme. Das ist nichts nur für Gottesdienste. Das ist auch was für in der Firma sein oder auf Arbeit oder da, wo du deine Zeit verbringst, in deiner Freizeit, bei Hobbys oder wo auch immer. Überall da hat Gott was zu sagen und zu geben. Und ich glaube, Gott lädt uns ein in ein Leben in Verbundenheit mit ihm. Dafür werden wir so geistliche Übungen brauchen, als Mittel zum Zweck, um uns einen Rhythmus zu geben. Aber es geht im Kern um Beziehung und Verbundenheit mit ihm. Und dazu lädt Gott dich ein, seine Gegenwart zu suchen, seine Nähe zu suchen, weil er alles, alles in deinem Leben mit dir teilen will. Schlussgedanke. Vielleicht hast du mal in deinem Leben so etwas wie ein Lebensübergabegebet gesprochen oder bist zu einem Altaraufruf gefolgt oder hast mal so etwas gebetet wie: Jesus, du hast dein Leben für mich gegeben, ich gebe mein Leben für dich. Oder: Jesus, ich lade dich in mein Herz ein. Oder: Jesus, ich gebe dir alles. Jesus, du bist mein Herr und Erlöser. Verschiedene Formulierungen. Vielleicht hast du mal sowas gebetet. Vielleicht lebst du auch so, ohne das Jesu formuliert zu haben. Aber wenn du das mal gebetet hast, dann hast du dort etwas gebetet, was so ähnlich ist wie das, was wir gestern bei Laura und Jakob gesehen haben. So etwas wie eine Eheschließung. Und das ist Tag 1 der Ehe. Und ab dann geht die Ehe los. Es geht nicht um so ein Gebet. So ein Gebet ist der Startpunkt für das, was danach kommt. Ist der Startpunkt für ein Leben mit Gott. Und diese Geschichte fängt wahrscheinlich ein bisschen weiter vorne an. Und versteht mich nicht falsch, man braucht nicht diesen einen Startpunkt mit Datum oder sowas. Triff irgendwann diese Entscheidung, das ist das Beste, was du tun kannst. Triff sie an einem Tag oder wann anders, bewusst oder in Stufen. Aber es geht dann um dieses Leben mit Gott. Gott sehnt sich nach dir, nicht für einen Moment in einem Gottesdienst. Gott sehnt sich nach dir für dein ganzes Leben. Von jetzt an bis zu deinem letzten Herzschlag, deinem letzten Atemzug und dann in alle Ewigkeit mit ihm. Amen.